Diese Woche gibt's den zweiten Teil von meinem Gespräch mit Isabel Vogt. Ich habe ja das Gespräch in zwei Teile aufgeteilt. Die erste Folge gab's letzte Woche. Das heißt, wer die noch nicht gehört hat, einfach bitte erstmal die Folge von letzter Woche anhören. Und dann geht es jetzt weiter mit dieser. Sie hat mir ja letzte Woche erzählt, dass ihr Vater diese krasse Krebsdiagnose bekommen hat, erst vor kurzem. Und ja, wir haben darüber gesprochen, wie sie damit umgeht. Und heute gehen wir da in die Tiefe und wir reden sehr viel darüber, was es mit einem selbst macht, wenn man sich plötzlich mit dem Tod auseinandersetzen soll.
Spricht man überhaupt darüber oder nimmt man es einfach hin? Wie ist das? Und irgendwie haben wir uns dann in ein Zimmer gesetzt und einfach lange geredet. Und ich habe ihn auch offen gefragt, wie geht's dir gerade eigentlich damit? Also natürlich scheiße, aber wie genau? Und versucht daraus eben nicht so dieses Tabu zu machen. Und ich hatte, um ehrlich zu sein, immer Angst davor, dass so etwas passiert. Ich hatte immer Angst, auch früher schon, dass meine Eltern irgendwie sterben oder eine Krankheit kriegen. Und darüber hatte ich auch mit meiner Mutter jetzt gesprochen. Und sie meinte auch, dass es sein kann, dass es in gewissermaßen auch eine Erleichterung für mich ist, weil ich immer Angst davor gehabt habe. Und ich wusste, wie ich damit zu leben haben würde, wenn es irgendwann passieren sollte. Und jetzt gerade merke, es ist zwar schlimm, aber ich kann damit leben und ich komme auch klar.
Dieses Thema mit dem Tod war für uns der Einstieg, dass wir dann über eine viel größere Sache sprechen, nämlich die große Frage nach dem Sinn des Lebens. Und ich glaube, dass wir in diesem Gespräch da wirklich eine sehr interessante Wahrheit miteinander besprochen haben. Also, jetzt geht's los. Der zweite Teil von meinem Gespräch mit Isabel Vogt bei der Geschichte deines Lebens. Viel Spaß. Jetzt ist es ja offensichtlich so, dass dein Vater sehr früh gesagt oder schon bevor er wusste, was es ist, mit euch darüber gesprochen hat. Ich kann mir vorstellen, dass für einige sich denken, das ist so mein Ding und ich kann erst mit Leuten darüber sprechen, wenn ich sicher weiß und dann auch nur, wenn ich bereit bin, darüber zu sprechen. Mhm. War das für euch als Familie so klar, dass wenn sowas ist, dass dann immer sofort darüber gesprochen wird?
Ich glaube, bei mir war es nicht sofort. Er war auf der Durchreise bei seiner Schwester und ihrem Mann, die beide Ärzte sind. Und dort wurde, er hatte da, glaube ich, schon an der Leber etwas gespürt und ist dann mit denen zur Untersuchung gefahren. Und da wurde nur was gefunden. Und die meinten, das solltest du lieber checken. Das hat er mir aber auch erst, ich glaube, 10 Tage später, ich bin mir aber nicht sicher, gesagt. Ich glaube, die meisten wussten es zu dem Zeitpunkt schon. Also, dass zumindest da was gefunden wurde und ich bin in gewissermaßen auch dankbar dafür. Also natürlich denke ich auch sofort darüber sprechen, wenn es der Person passt. Aber wenn gerade enge Familienangehörige, denen ist es wahrscheinlich noch schwerer, so etwas mitzuteilen. Gerade wenn es noch nicht feststeht, möchte man dann natürlich nicht Sorgen bereiten, wenn man noch nichts weiß. Aber so hatten wir quasi diesen Zwischenschritt. Es war nicht so, dass er anrief an einem Tag und sagte und anrief und sagte, ich habe Krebs, sondern es war erst dieses, es könnte sein. Und so konnte man sich emotional ein bisschen darauf vorbereiten. Mhm. Und generell zu dem Thema mit darüber sprechen und ob es einem leicht fällt, ich glaube, er hat von Anfang an eigentlich für sich entschieden, dass es besser ist, offen darüber zu sprechen oder kein Geheimnis daraus zu machen. Eben gerade aus dem Grund, dass es oft so ein Tabuthema ist und so viele es totschweigen in gewissermaßen, vor allem auf emotionaler Ebene. Und deshalb hat er von Anfang an eigentlich offen darüber auch gesprochen. Oder fast von Anfang an. Ich meine, natürlich direkt nach der Diagnose hat er es jetzt nicht sofort rumposaunt oder so, aber
es ja, ich glaube, du musst es erstmal selbst sacken lassen und ja, dann natürlich. So. Und was hast du für ein Gefühl, wie er damit klarkommt? Also ich meine, ich weiß nicht, wie schlimm es ist. Hat er große Hoffnung, dass alles wieder gut wird? Oder wie ist es bei ihm?
Also die Ärzte sagen wohl, dass es sehr wahrscheinlich nicht wieder komplett weggehen wird. Und also ich meine, was heißt komplett weg? Jeder, der Krebs hatte, der hat ja lebenlang wahrscheinlich die Sorge, dass es wiederkommen könnte, aber dass dieser Krebs nicht mehr besiegt werden kann, vollständig. Mhm. Es ist aber so, dass die Chemo anschlägt und jetzt auch schon über die Hälfte des Tumors besiegt wurde. Es ist trotzdem noch nicht operabel, weil es trotzdem noch an zu vielen Stellen verteilt ist. Mhm. Aber es ist so, dass es anschlägt. Ganz am Anfang war nämlich die Sorge, ob es überhaupt anschlägt, weil wenn es nicht angeschlagen hätte, dann wäre der Wachstum sehr rasant weitergegangen und wir wissen nicht, wie lange es dann noch gedauert hätte, sag ich mal. Und deshalb war das erstmal die große Erleichterung am Anfang. Mhm. Sorry, was war die Frage nochmal?
Was mir jetzt gerade noch so durch den Kopf geht, ist, wie redet man eigentlich als Familie darüber? Also sprecht ihr ständig darüber oder habt ihr das Gefühl, dass es darüber zu sprechen macht die Sache nur noch schlimmer und dann, keine Ahnung, habt ihr es verhext, weil ihr zu viel darüber sprecht? Oder ich stelle mir das so schwer vor, wie man als Familie entscheidet, wie man mit dieser Sache umgeht.
Im Gegenteil, also wir sprechen darüber und wir haben nicht das Gefühl, dass es dadurch verhext ist. Im Gegenteil, wir haben uns, also mein Vater und ich, glaube ich, 3 Tage nach dem die Diagnose wirklich da war oder 4 Tage bereits in Berlin gesehen. Er wohnt ja in Nürnberg. Mhm. Und ich muss doch sagen, ganz am Anfang, bevor wir uns gesehen hatten, hatte ich auch überlegt, wie werden wir darüber sprechen, weil ich nicht wusste, wie er damit umgehen wird. Und diese Sorge wurde mir sofort genommen, weil ich dachte auch, spricht man überhaupt darüber oder nimmt man es einfach hin, schweigt man es tot? Wie ist das? Und irgendwie haben wir uns dann direkt am ersten Tag schon relativ, nachdem wir uns begrüßt haben und so, auch in ein Zimmer gesetzt und einfach lange geredet. Und ich habe ihn auch offen gefragt, wie geht's dir gerade eigentlich damit? Also natürlich scheiße, aber wie genau? Und versucht daraus eben nicht so dieses Tabu zu machen, was so viele auch machen. Das verstehe ich auch in gewisser Hinsicht, aber ich denke einfach, dass es das für beide Seiten irgendwie schwerer macht, wenn es so unausgesprochen bleibt. Und ich weiß nicht, ich glaube, das war genau die richtige Umgangsweise.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen so ein Gefühl haben, wenn sie darüber reden, wird es realer, weil dann ist es ausgesprochen. Und es ist besser, wenn man nichts sagt, weil dann, ja, dann verhext man es. Aber was und dadurch entsteht dieses Tabu, so dieses, wir sprechen nicht darüber, dann ist es nicht echt und hoffentlich passiert es nicht.
Eben, und diese Verdrängung, die führt halt zu nichts. Also ich komme so aus einem Haushalt, wo zumindest Aberglaube existiert, von wegen, wenn man pfeift, dann gibt es kein Geld mehr oder so. Also eher so, wo wir eigentlich wissen, okay, es passiert nichts, aber zumindest. Mhm. Das steht dann trotzdem im Raum. Aber eigentlich glauben wir nicht daran. Und ich für meinen Teil denke, dass das Bullshit ist. Und meine Familie genauso. Also ich meine, sein Krankheitsverlauf wird eben nicht beeinflusst dadurch, dass wir darüber reden oder nicht.
Ja, eben. Ich meine, wie sollen die Schallwellen, die mit deinen Stimmbändern erzeugt werden, einen Einfluss auf eine Krankheit haben? Ja. Wir wissen, dass es Quatsch ist und trotzdem haben wir dieses Gefühl, dieses augenzwinkernde Aberglauben-Ding, ja, aber vielleicht ist es doch besser und dann klopft man lieber nochmal auf Holz.
Ja, also auf Holz.
Der Schall irgendwas ändern könnte am Krankheitsverlauf.
Also auf Holz klopfen tun wir tatsächlich alle, aber ja, wir sprechen darüber. Ich meine, das macht es ja nur noch schwerer, wenn man das in sich reinfrisst und sich dann auch noch fragen muss, oh Gott, wie geht's denn meiner Familie damit? Ich meine, für ihn selbst ist es schon schlimm genug, aber für Angehörige natürlich auch. Und er hat auch von Anfang an gesagt, ich möchte, dass du alle Gedanken, die du hast, offen mit mir besprichst. Mhm. Also diesbezüglich. Und das habe ich auch gemacht. Und das macht es einfach für beide auch so viel einfacher. Und deshalb meine ich auch, das würde so eine ungesunde Umgangsweise springen, wenn man das denken würde mit dem Aberglauben. Ja. Und natürlich zum Beispiel am Anfang kamen auch Gespräche auf wegen Testament und so. Und da war ich ganz am Anfang auch sehr empfindlich und war so, beschwör es doch nicht herauf. Aber es ist ein ganz normales Thema, was man ohne hysterisch zu werden besprechen können sollte. Ab einem bestimmten Alter sowieso, ob Diagnose oder nicht. Und dann natürlich in dem Moment war es dann erstmal so doppelt schwer, weil es gerade recht frisch war und dann dieses Thema so auf den Tisch geklatscht wurde. Aber eigentlich auch genau das Richtige, weil vor allem für die Person, die möchte ja, falls es doch jetzt passieren sollte, alles geregelt haben. Und damit sage ich nicht, dass es passiert. Wie gesagt, ich spüre damit auch nichts herauf.
Aber ja, aber ganz ehrlich, die einzige Sache, die wir im Leben wirklich unbedingt brauchen, ist ein Testament, weil das Einzige, was wir vom Leben wissen, ist, dass wir am Ende sterben werden.
Ja.
Es so blöd es klingt, aber sehr viel mehr Sicherheit. Sogar eine Altersvorsorge macht weniger Sinn, sich damit zu beschäftigen, als ein Testament. Denn das wird kommen. Ja. Hast du dich denn dadurch, ich weiß nicht, du bist 19, da denkt man ja noch nicht ständig über den Tod nach, aber hast du da jetzt das als Anlass genommen, dich auch mal mit deiner eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen?
Auch schon vorher. Also natürlich dadurch noch mehr. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, immer schon. Also auch schon als Kind habe ich sehr oft diese Gedanken gehabt. Ich habe mich auch irgendwie ganz früh mit der Frage nach dem Sinn des Lebens oder so beschäftigt, beziehungsweise nicht nach einer Antwort gesucht in dem Sinne, aber mich haben solche Fragen beschäftigt und natürlich auch dieses, der unvermeidliche Tod und das Rennen darauf hin und irgendwann wird's kommen, ob früher oder später. Mhm. Jetzt war es natürlich schon auch präsenter. Natürlich.
Brauchst du eine Antwort auf die Frage, was passiert nach dem Tod?
Nein. Ich will jetzt keine blöde Aussage treffen, aber für mich ist es schon eher so, mein Vater und ich hatten dieses Bild, weil ich glaube, das kam in der Sendung mit der Maus oder so. Das Leben ist eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen und am Ende der Achterbahn steigt man aus dem Wagen aus und dann sind neue dran. Und für einen selbst geht da nicht noch eine neue Runde los. Kann natürlich sein. Ich werde es nie wissen. Wir werden es alle nie wissen bis zum Ende. Ob wir in einer Pflanze wiedergeboren werden, was weiß ich. Ich will es nicht ausschließen, weil wir es nie werden nachweisen können. Aber ich denke, für meinen Teil, wenn ich meinen Spaß gehabt habe, dann ist gut. Und dann ist jemand Neues dran. Und danach wird es mir wahrscheinlich egal sein, ob ich wiedergeboren werde in was oder nicht, weil dann werde ich es sowieso nicht mehr wissen und deshalb.
Ja, du wirst ja nicht als Isabel steckt ja dann nicht in der Pflanze drin, sondern was auch immer dein, das wahrnimmt, dass es lebendig ist, nimmt dann halt wahr, dass es lebendig ist, dass eine Pflanze ist. So. Also ich sehe das auch relativ pragmatisch.
Ja. Ich finde den Gedanken eher tröstender, generell vorher schon, dass vielleicht man nach dem Tod irgendwie mit Verstorbenen in gewisser Weise wieder vereint wird. Und ich weiß, wie dieser Gedanke klingt und eigentlich, ich weiß nicht, ob ich so richtig in dem Sinne daran glaube, aber dieser Gedanke tröstet mich trotzdem öfters und irgendwie finde ich das auch schön und diesen Gedanken, den wird man auch nie widerlegen können und deshalb für denen es Trost gibt, finde ich das ein schönes Bild, dass man sowieso nicht für immer Abschied von einer Person nimmt, aber mein Vater und sein Klavierlehrer, glaube ich, hatten den Witz gemacht, dass er dann meinte, er stellt dann das Bier oben für ihn kalt, wenn er kommt, weil er hatte, ist auch vor ein paar Jahren gestorben.
Was macht es denn für dich zum Thema Sinn des Lebens und die Frage danach, wenn du dich mit dem Tod auseinandersetzt? Weil irgendwie, die beiden könnten nicht entgegengesetzter sein, die Frage nach dem Leben und die Frage nach dem Tod. Und gleichzeitig könnte es nichts geben, was enger zusammenklebt, als die Frage nach dem Sinn des Lebens, wenn man mit dem Tod konfrontiert ist. Wie kommst du klar? An welchem Punkt bist du?
Gott, es ist, ich suche nach keiner Antwort in dem Sinne. Also ich habe früher schon gedacht, es wird irgendwann mal vielleicht eine Antwort geben. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, es ist einfach wirklich so banal. Sinn des Lebens ist Leben. Und Punkt. Mhm. Ich meine, und wirklich, es ist nicht mehr. Und also, ich weiß, wir möchten alle, dass es mehr ist, aber das ist viel. Und das ist ein Geschenk. Und das sollte man leben, ohne sich darüber zu zerreißen, warum man lebt. Also, ich kann zwar verstehen, warum man es macht, aber irgendwie finde ich das für mich einfach mittlerweile nicht mehr zielführend, sondern hindert mich an dem Leben an sich, mich die ganze Zeit mit der Frage auseinanderzusetzen, warum eigentlich? Ja. Und gerade in letzter Zeit merke ich einfach, dass es mir so viel einfacher fällt, im Moment zu leben, Und ich weiß nicht, warum. Weil ich habe das Gefühl, seit der Diagnose beziehungsweise seit einer gewissen Zeit danach geht es mir in einer gewissen Weise auch etwas besser. Das klingt jetzt sehr fatal und schlimm, aber irgendwie schaffe ich es einfach viel besser, kleine Dinge viel mehr zu genießen. Und vorher, natürlich hatte man auch Probleme und natürlich hat man sich dann auch darüber geärgert, dass man diese kleinen Probleme auch hatte, aber die waren halt da, aber man wusste jetzt nicht so, was sowas richtig Schlimmes ist. Und ich hatte, um ehrlich zu sein, immer Angst davor, dass so etwas passiert. Ich hatte immer Angst, auch früher schon, dass meine Eltern irgendwie sterben oder eine Krankheit kriegen. Und darüber hatte ich auch mit meiner Mutter jetzt gesprochen und sie meinte auch, dass es sein kann, dass es in gewissermaßen auch eine Erleichterung für mich ist, weil ich immer Angst davor gehabt habe und ich wusste, wie ich damit zu leben haben würde, wenn es irgendwann passieren sollte. Und jetzt gerade merke, es ist zwar schlimm, aber ich kann damit leben und ich komme auch klar. Und in der Hinsicht ist auch eine gewisse Erleichterung in ganz banalem Sinne ist. Mhm.
Auch da wieder so der Gedanke, wenn das Schlimme, wovor man die ganze Zeit Angst hat, eintritt, dann kommt man schon irgendwie klar. Also man kann sich vertrauen. Ja. Man vertraut, dass was auch immer da für ein Monster kommt. Die Angst vor dem Monster ist immer schlimmer als das Monster selbst. Deshalb funktionieren bei Horrorfilmen, ist es ja auch so, dass die am besten funktionieren, bei denen man das Monster am Anfang erst gar nicht sieht und dann immer nur so ein bisschen und nur der Schwanz, der vorbeiläuft und so. Und die Angst davor ist das Schlimmste. Wenn gleich am Anfang des Films ein Monster ganz schlecht am Computer animiert durch die Gegend stampft, dann ist so, okay, komme ich klar. Und diese Frage nach dem Meer, aber ist da Meer, ist da Meer? Was auch immer da wäre und was auch immer für eine Antwort du finden würdest, im Moment bleibt es ja ein Gedanke. Nehmen wir mal an, ich hätte die Antwort und du würdest mich fragen nach dem Sinn des Lebens und was nach dem Tod passiert und ich sage es dir. Dann wäre dieses, was ich dir sage, in deinem Kopf einfach nur ein Gedanke. Und je mehr ich dir sage, desto komplizierter wird dieser Gedanke. Und desto mehr beziehst du dich dann darauf und was du machen musst und wie du da hinkommst und was zu erledigen wäre. Aber es würde im Moment, egal ob es die Realität beschreibt oder nicht, im täglichen Leben einfach nur ein Gedanke bleiben. Und die Frage ist, wie sehr würden uns denn unglaublich komplexe, komplizierte Gedanken helfen? Nee. Oder wäre da nicht einfach das Beste zu sagen, gut, dann schieben wir es auf die Seite, weil ich lebe ja jetzt.
Ja.
Und das ist ja der Punkt, an dem du gekommen bist. Es ist dir egal, was die Antwort ist, weil du merkst, dieser komplizierte Gedanke würde dein Leben nicht besser machen, wenn du jetzt einen Schluck von deinem Kaffee nimmst und den genießt, gibt es nicht mehr zu erleben und zu wissen als das. Und alle anderen Gedanken sind egal in dem Moment.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke halt, dass die Menschen generell immer nach mehr streben. Und selbst wenn du diese ultimative Antwort hättest, würde sie nicht ausreichen. Weil wir sind so gebaut, dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir haben. Wir wollen mehr. Also die meisten zumindest.
Ich glaube, es würde nicht ausreichen, weil wir am Ende immer merken, es ist unbefriedigend, einen noch komplexeren Gedanken zu haben.
Das kann auch sein, ja.
Was soll es denn sein als ein Gedanke? Menschen, die ihr ganzes Leben lang auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind und 35.000 Bücher in ihren Regalen stehen haben, haben unglaublich komplexe Gedanken darüber. Mhm. Und am Ende sind sie nicht wahrer als der Gedanke, dass vor dem Haus ein rosa Elefant vorbeiläuft.
Ja.
Was soll's denn sein im Leben? Und irgendwann muss diese Enttäuschung kommen, egal was ich glaube und egal was ich meine zu wissen und hoffe und so, es bringt mir jetzt nichts. Ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn man ein Problem hat mit dem Sinn des Lebens, weil einfach nur zu leben ist ja nicht genug, dann liegt das oft daran, dass man einfach auch nicht sein eigenes Leben lebt, sondern dass man immer denkt, Erwartungen erfüllen zu müssen und denkt, ja, es muss von außen kommen. Irgendjemand muss mir doch sagen, was ich anfangen soll mit dem Leben, weil ich mich nicht selbst traue, mein Leben so zu leben, wie ich will. Weil ich davon ausgehe, irgendjemand anderes muss es ja besser wissen. Und wenn es Gott ist, dann muss er es mir halt sagen, was ich hier machen soll. Aber die Frage, was man hier machen soll, die muss man sich ja irgendwie selbst beantworten. Und man muss sich auch das Recht nehmen zu sagen, ich lebe mein Leben so, wie ich es leben möchte. Und wenn ich es nun mal auf diese Art und Weise machen will, naja, dann darf ich das auch.
Ich finde das aber auch irgendwie erleichtern, muss ich ehrlich sagen. Also ich erinnere mich an die Zeit, wo ich die ganze Zeit rumgerannt bin und irgendwie auch emotional nicht immer gerade in der besten Verfassung und immer darüber nachgedacht habe, warum und wieso. Das ist eigentlich gar nicht, ich war nicht glücklicher oder so. Und unabhängig davon, ob es ein komplexer Gedanke war, es war einfach nicht zielführend. Und ich meine, ja.
Ich glaube, es gibt einen Teil, bei dem Gedanken darüber sinnvoll sind. Mhm. Und zwar dann, wenn man sowieso schon in einem Zustand ist in seinem Leben, in dem man sich sehr, sehr viele Gedanken macht, die aber sehr destruktiv sind. Und wenn dann gute Gedanken kommen, die erstmal diese destruktiven Gedanken begraben können, dann wäre es hilfreich, sich Gedanken zu machen. Weißt du, was ich meine? Ja, also wenn du den ganzen Tag darüber nachdenkst, wie schlimm es ist, dass du nicht den Sinn des Lebens kennst und darunter leidest, dass du denkst, es müsste einen Sinn des Lebens geben, den du erstmal erfahren müsstest, weil wenn du ihn erst erfährst, erst dann könntest du beruhigt sitzen und dich ausruhen.
Ja.
Dann ist das ja ein unglaublich komplizierter Gedanke, den du erstmal nicht hinterfragst, der dein Leben anstrengend macht. Und wenn dann eine einfache Antwort käme, und das macht Religion ja sehr gerne, hier ist die einfache Antwort, es gibt ein Paradies, es gibt einen Himmel, juhu, dann fällt dieses Konstrukt vom Anfang zusammen und wird ersetzt durch einen anderen elaborierten Gedanken. Aber über den darf man nicht zu sehr nachdenken. Und das merkst du auch selbst. Dieses Gefühl, ja, nach dem Tod bin ich irgendwie mit allen Lieben zusammen. Wenn du da anfängst, das wieder komplizierter zu machen, dann kommst du in Teufelsküche. Und deshalb beruhigt dich der Gedanke, dass er so einfach ist und den kannst du schön ablegen in dein Regal der Gedanken und kannst dich dann auf den Moment konzentrieren.
Ja,
wie da gesagt, sind so Gedanken. So ein,
ich weiß nicht, ob ich es wirklich in dem Sinne glaube, aber ja, eben, ich nehme es einfach so als Gedanken hin, es könnte sein, es wäre schön und wenn ich darüber weiter nachdenken würde, ja, das wäre nichts
hilfreich. Er ist ein gutes Gegenmittel gegen die viel zu komplexen Gedanken, die du dir sonst darüber machen würdest, oder das latente Gefühl der Unruhe, weil du es nicht weißt.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen uns alle irgendwelche Geschichten zurecht suchen, die die unglaublich komplizierten Geschichten, die unser Leben anstrengend machen, zur Ruhe legen können, wohl wissend, dass diese neuen Geschichten, diese besseren Geschichten auch nur Geschichten sind und dass es nicht um die Geschichte geht, sondern darum, wie man leben kann. Aber wenn diese neue Geschichte hilft, dass man glücklicher und zufriedener jetzt leben kann, dann sind sie durchaus legitim.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die Power von Storytelling, dass man sich anguckt, so ist die Geschichte, die ich bisher hatte, der Gegner einfach so übermächtig und so kompliziert und mit 1000 Armen und irgendwelchen Angriffsinstrumenten, dass ich völlig unterlegen bin. Naja, dann erzähle ich mir die neue Geschichte und der neue Gegner ist einfach nur, denk nicht drüber nach, alles wird gut. Und wenn man das hinkriegt, dann, hey, Jackpot.
Also, versteh mich nicht falsch, ich finde es auch in gewissermaßen richtig, trotzdem solche Gedanken zu haben, weil ich frage mich trotzdem auch schon, was will ich eigentlich von meinem Leben? Das ist nur für mich ein anderes als dieses, was ist der Sinn vom Leben general, weil dafür gibt es eben nicht diese ultimative Antwort, aber trotzdem kann man sich natürlich fragen, was will ich eigentlich vom Leben und wenn ich mal alt bin, was möchte ich, wenn ich zurückgucke, behalten und was nicht. Und ich finde auch, man soll nicht alles zu vereinfachen und einfach alles akzeptieren und hinnehmen. Vieles würde auf jeden Fall helfen, wenn wir es tun würden, aber diese Fragen finde ich schon auch sinnvoll, nur halt soll man sich nicht darauf so einschießen, sagt man das so?
Ja, also,
ja. Jeder von uns möchte eine finanzielle Basis haben, leben können von dem, was man macht, im Idealfall auch noch Spaß dabei haben. Ich für meinen Teil möchte ja Schauspielerin werden. Und ich denke schon, vielleicht kommt es von unseren Vorfahren, dass die diesen Trieb hatten, am Leben bleiben, Survival of the Fittest, und das weitergegeben wurde und irgendwann zu einem noch komplexeren Sachverhalt mit.
Ja, also mein Vorschlag, warum das evolutionär so ist, liegt an einem neurologischen Grund. Unser Gehirn hat sich entwickelt, um uns sicher durchs Leben zu führen, indem es Annahmen über die Zukunft trifft. Das Gehirn kann sich Dinge vorstellen für die Zukunft und damit einen Plan schmieden, wie man das erreichen kann. Zum Beispiel sehen wir irgendwie auf der anderen Seite des Flusses einen tollen Obstbaum und wir wollen das Obst Und unser Gehirn ist beim Homo sapiens, anders als bei anderen Tieren, in der Lage, sehr komplexe Gedanken darüber anzustellen, wie man auf die andere Seite kommt, hin bis zu, ich baue mir ein Werkzeug, um mir damit eine Brücke zu bauen. Mhm. Und dieser Wunsch, sozusagen das Gehirn zu benutzen, um Annahmen für eine Zukunft zu treffen, die einen glücklich macht und das Überleben sichert, machen wir jetzt in unglaublich komplexem Maße, indem wir uns ständig überlegen, wie der Obstbaum auf der anderen Seite des Flusses für uns metaphorisch im Leben umgesetzt werden könnte. Ja. Und das ist dann, ich muss doch was leisten, ich muss doch eine Arbeit machen, die mich dann ernähren kann. Das ist die gleiche Funktion des Gehirns, nur halt unglaublich kompliziert, weil wir nicht mehr in der Savanne leben und einfach nur über den Fluss müssen, sondern in einer komplexen Gesellschaft, in der es 1000 Möglichkeiten gibt, wie man sich selbst verwirklichen kann. Mhm. Und unser Gehirn gar nicht auf die Idee kommt, dass es ursprünglich nur ums Überleben ging und nicht um, ich muss irgendwie Karriere machen, Geld verdienen und groß und reich werden und rauskommen und berühmt sein.
Mhm. Ja, voll.
So, und ich glaube, dass wir uns immer fragen müssen, wie sehr wir uns eigentlich die Geschichte davon erzählen, was wir alles Großes erreichen wollen und bis zu welchem Zeitpunkt das gesund ist, weil es uns glücklich macht und uns Antrieb gibt und ab welchem Zeitpunkt dieses unglaublich tolle Tool, das wir Menschen haben in unserem Gehirn, den präfrontalen Kortex, der sowas Kompliziertes konstruieren kann, zu einem Fluch wird, zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung des, ich bin ständig unglücklich, weil auf einer anderen Seite gibt es einen anderen Fluss und einen anderen Obstbaum, der noch viel besser ist als der, den ich gerade habe. Und dafür würde das Gehirn nicht entwickelt.
Es stimmt. Ich glaube, ich für meinen Teil, das ist für mich dieses, wenn ich es so sehe als Sinn des Lebens leben, für mich macht es trotzdem eine Mischung aus beiden, das Leben überhaupt lebenswert. Würde ich einfach nur drauf losleben, könnte ich, easy. Also habe ich auch jetzt während Corona gemerkt, ich kann auch lange Zeit mich auch mit mir selbst beschäftigen, mich einfach in dem Moment von Job zu Job schlagen, ohne jetzt groß über irgendwas nachzudenken. Das funktioniert und ich würde auch behaupten, ich könnte wahrscheinlich auch die ganze Zeit so leben, wenn es sein müsste. Aber das reicht in dem Sinne für mich nicht, weil ich dieses richtige Maß an irgendeine Art von Selbsterfüllung oder nicht Selbsterfüllung, sondern Ziel haben möchte vor Augen und eben in diesem richtigen Maß. Also ich finde es auch richtig, wenn man ein Ziel hat und zum Beispiel sagt, ja, ich möchte mit Kunst Geld verdienen können, aber auch offen ist für alles, was auf diesem Weg passieren kann und auch das nicht unbedingt als Ultimatum setzt, von wegen, mein Leben wird unglücklich, wenn es nicht so kommt, weil du hast nur dieses eine Leben, so denke ich zumindest, und dann kannst du zwar alles auf eine Karte setzen, aber falls es anders kommt, sollst du dann nicht den Rest des Lebens rumjammern, dass es nicht so gekommen ist, versuchen es vielleicht doch noch irgendwie umzusetzen oder eben einen anderen Apfelbaum zu finden.
Ich glaube, die Frage nach dem Ziel hat auch etwas damit zu tun, wer sozusagen auf der anderen Seite steht, nämlich der Held, der aus diesem Mangel heraus sich auf das Ziel zubewegt. Und man kann die beiden Sachen nicht voneinander trennen. Alles, was man über das Ziel sagen kann, bezieht sich auf den Wunsch des Helden. Das heißt, auch da konstruiert ja das Gehirn etwas. Weil würde das Gehirn nicht konstruieren, dann würden wir einfach nur feststellen, dass Dinge sind, wie sie sind. So wie das sehr einfache Organismen feststellen, wenn sie denn ein Bewusstsein haben. Und erst wenn man ein sehr kompliziertes Bild davon hat, wer man ist und was man alles sein will, weil es gerade noch fehlt, nur dann ist man ja auch in der Lage, ein kompliziertes Bild darüber zu errichten, was das Ziel ist, das man erreichen möchte. Und ich glaube, auch da ist es interessant, sich zu fragen, okay, wo ist der im Englischen gibt es das Wort Sweet Spot, also wo ist diese perfekte Balance zwischen dem Wunsch, dass das Leben mehr ist als einfach nur, ich habe heute was zu essen und genieße das und boah, das ist jetzt zu kompliziert, ich krieg's nicht mehr hin. Und ich glaube, dass viel vom Thema Depression oder auch so eine mentale Gesundheit damit zu tun hat, wenn man ein zu komplexes Konstrukt von sich selbst hat und was dieses Selbst alles noch erreichen muss, damit es endlich glücklich sein kann. Ja. Das wird dann so eine schwierige Konfliktsituation, die sich immer nur noch mehr hochschaukelt. Und dazu gehört auch, sich bewusst zu entscheiden, so wenn ich mein Leben zu einfach gestalte, dann komme ich raus aus dieser perfekten Balance hin zu, ich könnte auch eigentlich nur ein Gemüse sein, das im Wald steht. Und wenn es zu kompliziert wird, dann zerbricht die eigene Identität an der Vorstellung davon, was sie eigentlich alles sein muss und erreichen muss. So.
Ja.
Und man kann es auch so ein bisschen vergleichen wie mit Serien, bei denen jeder Mensch wünscht sich eine neue Staffel einer Serie.
Ja.
Genau wissend, dass er sich eine Staffel wünscht, bei der nicht der Hauptdarsteller über 7 Folgen entspannt auf der Couch liegt und man ihm dabei zuguckt, sondern wo der Hauptdarsteller eine neue Aufgabe bewältigen muss, einen neuen Bösewicht findet, einen Konflikt, den er überwinden muss. Und so wie wir den Wunsch haben, dass die Serie weitergeht, wohl wissend, dass ein Konflikt kommen muss, so haben wir einen inneren Wunsch dafür, dass unser Leben eine neue Staffel bekommt, wohl wissend, dass wir dafür wieder in einen Konflikt müssen. Mhm. Und diesen Preis sind wir gewillt zu zahlen, aber erst, wenn wir das bewusst machen und achtsam und sagen, okay, ich möchte das. Ich möchte jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, meine Doktorarbeit schreiben und Erfolg damit haben. Und dann muss ich mich halt hinsetzen und das auch machen.
Ja.
Und ich glaube, dass das Gespräch bei uns gerade ein sehr schönes Flow-Ding erreicht hat, wo wir beide genau wissen, was wir damit meinen, wenn wir sagen, diese perfekte Balance zwischen, ich will es nicht zu kompliziert, aber halt auch nicht zu einfach.
Ich glaube, jetzt gerade kann ich für mich so jetzt gerade sagen, dass ich eigentlich das erste Mal glaube, diese Balance auch gefunden zu haben. Weil ich habe schon immer noch Ziele vor Augen. Das Hauptziel, in Anführungsstrichen, ist immer noch Schauspiel, beziehungsweise da bin ich halt dran. Es ist aber auch, muss nicht mehr dieser eine Apfelbaum sein. Ich denke, auf dem anderen Ufer warten bestimmt auch noch andere, aber du hast auch Apfelbäume genau dort, wo du jetzt gerade bist. Mhm. Und das zu realisieren, ist wirklich, wirklich wichtig und hat leider diesen Schlag, glaube ich, jetzt auch gebraucht. Mhm. Ich wusste das vorher auf rationaler Ebene, ich wusste das. Man hört das ja auch immer, von wegen lebe im Moment und wenigstens sind alle gesund. Man weiß es rational, es geht an einem trotzdem irgendwie vorbei, weil man nicht diesen Bezug dazu hat. Und das hat jetzt dazu geführt, dass ich eben genau das wahrscheinlich jetzt irgendwie geschafft habe. Und ich meine, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass Sommer ist und generell bessere Stimmung mit Corona und allen Lockerungen, weiß ich nicht, kann sein. Und wenn es so ist, gut. Und ich will einfach dieses Gefühl für mich beibehalten, weil ich merke, ich setze mich wieder unter Druck von wegen, ich muss das und das erreichen, was ich so lange gemacht habe. Mhm. Aber auch nicht dieses, ich sitze jetzt nur rum und weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll und bin nur dieser Pilz im Wald oder so.
Ja. Naja. Isabel, wow, das war ein richtig tolles Gespräch. Wer hätte gedacht, dass wir am Ende noch über den Sinn des Lebens philosophieren und annähernd an eine Antwort kommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke dir. Das ist super, dass du das hier machst. Das ist sehr bereichernd.
Cool, ich drück dich. Viele Grüße nach Berlin. Wenn auch du mal Gast in diesem Podcast sein willst oder ein ganz persönliches und privates Coaching bei mir buchen möchtest, dann findest du alle Infos auf meiner Website und in der Beschreibung des Podcasts. Die Geschichte deines Lebens wird von mir produziert und soll möglichst viele Menschen erreichen und inspirieren. Dafür brauche ich jetzt deine Unterstützung. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bitte teile ihn mit so vielen Menschen wie möglich. Um die Kosten für den Podcast zu decken, habe ich einen Account für Support eingerichtet. Bitte sei sanft zu dir und auch zu anderen und vergiss nie, deine Aufmerksamkeit ist wichtig und sie ist wertvoll. Vielen Dank, dass du sie mir gegeben hast. Ich weiß das wirklich zu schätzen.